herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinocast. Heute zum Thema Traubensaft. Ich sitze zusammen hier mit meinem Kollegen Bernhard Schandelmeier. Mein Name ist Johanna Hartmann. Wir nähern uns dem Herbst. Wir haben hier mit den Reifemessungen begonnen. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, dass wir mal über das Thema Traubensaft reden, Bernhard.
Hallo und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Der Traubensaft ist ja ist nicht ganz einfaches Produkt, muss man mal so sagen, aus vielerlei Hinsicht. Ist nämlich gar nicht so leicht, einen guten Traubensaft zu machen. Normalerweise denkt man das so, aber das ist relativ schwer und es ist relativ schwer, dafür auch einen guten Preis zu bekommen. Deswegen soll man sich das schon überlegen, ob man dieses Produkt auch wirklich braucht und auch verkaufen kann. Aber viele haben das gerne und wollen das machen und dem wollen wir auf keinen Fall im Weg stehen. Jeder Liter zählt.
Deswegen wollen wir hier einfach auch bestmöglich unterstützen. Wir fangen einfach mal damit an, rechtliche Rahmenbedingungen. Achtung, Traubensaft unterliegt nicht dem Weinrecht, sondern es ist ein Lebensmittel und entsprechend gilt das Lebensmittelrecht. Was bedeutet das jetzt konkret für unseren Traubensaft?
Oh, das hat viele Auswirkungen. Ich würde an das Merkblatt Traubensaft nochmal erinnern, das wir auch verlinken, hast du ja gesagt, das verlinken wir unten nochmal. Das vom Landesuntersuchungsamt und da sind die wesentlichen Dinge nochmal zusammengefasst. Dass man das wirklich hat. Wir reden vielleicht mal über die einfachen Sachen. Das ist manchmal die Frage, was ist eigentlich Traubenmost, was ist Traubensaft, was ist Süßreserve? Und wenn man jetzt an die Weinbuchführung denkt, wäre es sinnvoll, das zunächst mal als Traubenmost einzutragen, weil Traubenmost der Überbegriff ist für Traubensaft und Süßreserve. Wenn man dann weiter behandelt, dann ist man manchmal ganz klar beim Traubensaft. In dem Moment, wo ich dann Weinsäure zum Beispiel zugeben würde, wäre ich dann bei der Süßreserve. Und wenn ich Zitronensäure zugeben würde, dann wäre ich beim Traubensaft.
Das heißt, für die Weinbuchführung, du würdest empfehlen, das Produkt so lange wie möglich als Traubenmost zu deklarieren und ja, dann durch die Zugabe von diversen Behandlungsmitteln, die eben im Weinbereich erlaubt sind, wie beispielsweise Weinsäure, ergibt sich daraus zur Süßreserve, beziehungsweise wenn wir einen Traubensaft jetzt ansäuern müssten, was dürfen wir da machen?
Dann dürfen wir mit Zitronensäure säuern. Gut, jetzt werden manche sagen, ja, die Zitronensäure ist doch auch beim Wein zugelassen. Das ist wohl richtig, aber beim Süßreserve ist das nicht für Most zugelassen, sondern erst für den Wein. Zum Beispiel, das ist ein Unterschied, das sieht man auch nicht auf den ersten Blick. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Das würde auch erst der Fall sein, wenn man sich denn für eine Richtung entscheidet. Also wenn man das macht, hat man sich ja schon entschieden. Meist ist das aber so, dass der Unterschied gar nicht so groß ist manchmal. Wenn man jetzt an stummgeschwefelte Süßreserve zum Beispiel denkt oder stummgeschwefelte Traubenmost, viele arbeiten ja mit der Stummschwefelung.
Was dürfen wir hinzufügen bei Traubensaft oder ist es leichter zu sagen, was dürfen wir nicht hinzufügen?
Ja, am leichtesten wäre vielleicht mal zu sagen, dass wir keine SO2 hinzufügen dürfen. Das ergibt sich auch schon aus dem, wenn man ein bisschen SO2 hinzufügt, dann schmeckt man das nämlich sofort, weil das ja kein Wein ist und es keine Stoffe gibt, die da abgebunden werden oder nicht so viel. Also davon sollte man Abstand nehmen. Eine Anreicherung ist nicht möglich. Viele Dinge sind da nicht möglich. Das Saft ist ja dadurch gekennzeichnet, dass man eben sehr wenig zugeben darf. Also wie gesagt, die Säurung ist da ein Thema, also Zitronensäure, weil man eben früh gesehen hat, dass es eigentlich einer Säurung manchmal bedarf.
Lass uns doch einfach mal drüber reden. Wir sind jetzt hier Mitte, Ende August. Meine Trauben werden langsam reif. Welche Eckdaten sollte ich im Kopf haben, wenn ich einen Traubensaft herstellen will?
Da werde ich schon bald anfangen müssen. Wir haben jetzt eher mäßige Mostgewichte, weil das sonst einfach zu süß ist. Das empfinden viele als zu süß. Wobei da die Unterschiede Auge des Betrachters liegen. Manche haben auch gerne mal 80 Öxle oder sogar noch mehr und manche haben gern was mit 60 Öxle. Das kommt so,
unsere
wie man es gerne hat.
Unsere Empfehlung wäre zwischen 60 und 70 Grad Öxle bis 7 bis 9 Promille Gesamtsäure.
Schnelle Verarbeitung am Morgen, dass man da eine Vorklärung macht, dass wir Enzyme einsetzen, pressen nicht zu intensiv und dann ist ein Punkt auch Ascorbinsäure, das geht mal so, also wenn man von vornherein viel Ascorbinsäure nimmt, hat man hinterher bei längerer Lagerung gerne auch mal eine Gelbfärbung, also ist so eine Gratwanderung, wie viel Oxidation man jetzt an dem Saft zulässt. Also die vollständige Verhinderung von Oxidation führt nach meiner Beobachtung in der Praxis dazu, dass ich hinterher einen hochfarbigen Most habe. Deswegen kann ich zum Anfang ruhig ein bisschen oxidieren und dann später mit Ascorbinsäure das rückgängig machen.
Reduzieren. Ich denke, ganz wichtig ist die Zugabe von Bentonit.
Sonst schäumt das. Die meisten machen ja eine Stumpfschwefelung. Wenn ich das dann entferne und dann schäumt es, deswegen haben wir hier durchaus hohe Mengen von Bentonit.
600 Gramm pro Hektar.
Wir haben auch empfohlen, sehr eisenarmes Bentonit, weil ein Problem, was es in der Vergangenheit schon gab, war durch diese hohen Bentonitmengen, habe ich eben auch einen Schwermetalleintrag, sei das sowohl das Eisen als auch das Blei, was jetzt nicht von irgendwo kommt, sondern das ist einfach draußen in den Bentonitgruben, ist das einfach Bestandteil von dieser Vulkanasche, die sich da gesammelt hat. Also das hat jetzt nichts mit Zusatz zu tun oder irgendwas, aber wenn ich das dann in hohen Konzentrationen einsetze, dann gibt es da einen Übergang. Deswegen haben wir auch empfohlen, die Zitronensäure dem Wasser zuzusetzen und das dann abzuschütten. Das hat den Vorteil, dass die Zitronensäure dann wie so ein Komplexbildner wirkt. Klärschönung, Kieselsäure, Gelatine, Vorklärung mit einem Hefefilter.
Dann kommen wir schon Richtung Abfüllung. Wie gehen wir da am besten vor? Also wir wollen ja am Ende ein Produkt auf die Flasche füllen, was nicht anfängt zu gären, was keinen Schimmel bildet, was auch nach 3 Monaten noch seinen Charakter behält.
Ja, und was stabil ist, ne? Auf Ausscheidung.
Und was letzten Endes stabil ist.
Das wird typischerweise vom Lohnfüller übernommen. Da würden wir jetzt auch einfach mal drauf verweisen, dass die typischerweise eine Kristallstabilisierung machen durch Kälte, auch die Filtration übernehmen und auch nochmal vielleicht eine Ascorbinsäuregabe und eine halbsterile Abfüllung. Manchmal kommt die Idee auf, man könnte das kaltsteril abfüllen.
Wie gut ist die Idee?
So, dass ich sie nicht empfehle. Ich finde, die Idee ist gut, weil das sicher qualitativ besser wäre für den Saft. Aber die Beobachtungen sind so, dass es jetzt ja nicht nur Hefe, die da ein Problem stellt, sondern auch Mikroorganismen, die dann diesen Pilz, Mukorwachstum, wo das dann aussieht wie so in so einem Kombucha-Tee. Und das findet niemand gut.
Das wäre ein eigenes Produkt. Könnte man drüber nachdenken, aber nicht im Bereich des Traubensaftes.
Es gibt Leute, die das kaltsteril abfüllen und vielleicht auch erfolgreich, aber wir können das nicht empfehlen. Eine Idee, die dann auch noch auftritt, die wir auch nochmal besprochen haben, der Zusatz von Dimethyldicarbonat.
DMDC, ja, Velcorin.
Das ist eine Idee, die es auch gibt. Es gibt ja auch Anlagen dafür in der Praxis bei den Lohnfüllern. Der Punkt ist, dass das für Säfte nicht zugelassen ist. Das ist zugelassen für Wein und für aromatisierte Getränke. Man müsste dann ein anderes Getränk machen. Man kann das nicht mit Saft machen. Das hätte natürlich den Vorteil, dass ich dann eben keinen Einfluss durch die heißsterile Füllung habe. Aber es ist ja sowieso schwierig, eigentlich sehr aromatischen Saft herzustellen. Das gelingt einem ja nur mit Muscatella, weil die Freisetzung der Aromen ja hauptsächlich während der Gärung stattfindet, weil die eben an Zucker gebunden sind. Und das führt dazu, dass die Säfte nicht so aromatisch sind wie ein Wein. Wenngleich es auch natürlich geschmackliche Unterschiede gibt. In der Fachschule mache ich gerne Verkostung mit verschiedenen Säften und da fällt einem schon auf, dass es Unterschiede gibt. Deswegen ist wirklich entscheidend, dass was man vorne dort an Material zusammenfügt, dass das wirklich gesund ist und dass das auch ein Aroma hat. Vor allem auch, hat man immer wieder gesehen, bei weißem Traubensaft spielt auch die Lagerdauer eine Rolle. Dann werden wir nochmal beim MAD, das ist auch eine Frage, die immer kommt. Wir jumpen jetzt mal schon mal zum Etikett. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist was der Erzeuger nach seinen eigenen Erkenntnissen festlegen kann. Also könnte ich jetzt auch Mindesthaltbarkeitsdatum von mehreren Jahren machen. Kann ich ja mal zurückgehen, wenn ich noch Traubensaft von vorher habe und dann hole ich mir die her und probiere die mal ran. Und könnte zu dem Schluss kommen, es kann jetzt auch 3 oder 4 Jahre halten. Da kann niemand was gegen sagen. Wenn man das dann verkostet, stellt man fast immer fest, dass der frische Traubensaft der bessere ist. Für Rot ist das weniger der Fall. Deswegen ist es durchaus empfehlenswert, auch mal den eigenen Saft dann nochmal rauszuholen und mal gucken, wie lang ist das was. Und wichtig wäre dann eben auch eine kühle Lagerung von dem Saft, dass die Aromen weniger abgebaut werden durch warme Temperaturen. Denn das ist das nächste Problem, dass ich oft sehr kleine Füllchargen habe von vielleicht 1000 Litern und dann habe ich halt wahnsinnig viel Aufwand für wenig Material. Das spricht eher dafür, dass man das sich vielleicht sogar zusammentut und größere Chargen macht, weil nur dann kommt man auch mit dem Preis einigermaßen hin. Eine Frage, die dann oft kommt, genau, da wären wir nochmal mit dem Lebensmittelrecht und Weinrecht. Darf ich denn für die Nährwerte auch einen QR-Code machen? Nein, natürlich nicht, weil bei Lebensmitteln ist es ja nicht vorgesehen. Das bleibt im Moment ja exklusiv dem Wein vorbehalten. Das kann man auch nochmal in dem Weinrecht für Schule und Praxis, da machen wir auch nochmal einen Link, nachlesen. Zusammengeführt zu dem Traubensaft. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.